Auenland FM. Gespräche aus Westeros.
Gemeinsam durch Eis und Feuer.
Ein Podcast mit Tobias, Tatjana und Lennart.
Alles ist vorbereitet, der Regen fällt. Der Gasthof ist überfüllt und der Sänger hält sich für ein Geschenk der Götter. Und niemand wird erkannt, oder? Damit herzlich willkommen zur 30. Folge von Gespräche aus Westeros. Macht's euch bequem, zieht die Kapuze tief ins Gesicht und nennt möglichst keine vollständigen Namen. Denn aus einem gemütlichen Abendessen kann in Westeros erstaunlich schnell eine ausgesprochene schwerthaltige Angelegenheit werden. Und da die Glocke gerade geläutet hat und es Abendessenszeit ist, sitze ich nicht alleine in der Schenke und begrüße deshalb auch ganz herzlich meine beiden Mitessenden Tatjana und Lennart.
Hallo. Wir sind rund mal wieder. Dick und rund gefuttert.
Das ist sowieso die ganze Zeit. Immer. Franchise, aber ich lebe nach Hobbit-Maßstäben. Zumindest was das Essen angeht.
Drittes oder viertes Frühstück gerade? Lennart, wie sieht's aus?
Da sind wir 30, aber nicht das 30. Kapitel. Das ist immer noch sehr irritierend für mich.
Für mich auch, ja.
Ja, demnächst, also ich meine, eigentlich zählen wir ja, oder eigentlich ist das Folgenzählen ja eh falsch, weil wir ja nach Staffeln und Episoden rechnen und demnächst sind wir dann wieder bei Folge 1.
Ja.
Also spätestens ab dem zweiten Buch passt es dann wieder.
Ja.
Oh ja, das stimmt. Praktisch.
Ja, stimmt schon.
Ich hoffe, euch geht's gut, wenn ihr jetzt ein wenig da draußen überrascht seid, weshalb es gerade ein wenig schleppend vorangeht. Wir hatten heute unsere quartalsweise stattfindende Besprechung. Das heißt, wir haben schon irgendwie gefühlt 49 Stunden heute gesprochen miteinander. Wir wissen, wie das Wetter bei den einzelnen Personen ist. Und wir wissen auch über den Gemütszustand der einzelnen Personen. Aber trotzdem natürlich die Frage, freut ihr euch denn auf dieses Kapitel, Tatjana und Lennart?
Ja, auf jeden Fall bin ich neugierig gewesen. Und ich freue mich auf die Besprechung, die gleich folgen wird.
Ja, definitiv. Also ich kannte, wie gesagt, ich wiederhole mich da gefühlt jedes Mal, ich kenne das Kapitel natürlich alles schon. Und ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, eure Reaktion auf dieses Kapitel mitzuerleben. Oder freue mich da jetzt total drauf.
Ich kann ja schon mal kurz vorweggreifen. Ich musste einmal laut auflachen, als Sir Roderick Großvater genannt wurde.
Ja. Es fängt so ein bisschen jetzt an mit der Action, finde ich.
Es ist ja auch so, dass in diesem Fall wieder Lennart das Pad entsprechend vorbereitet hat. Und wir natürlich, hatten wir in der letzten Folge auch, das Kapitel versuchen immer meistens so in drei Teile zu unterteilen. Und es überraschte mich überhaupt nicht, dass Tatjana sich für den letzten Part entschieden hat, wenn es ums Essen geht.
Wobei, ja gut, doch.
Ja.
Tyrion und Essen, das passt gut zueinander.
Ja.
Und da sage ich doch direkt, ja, steht mein Name dran. Wobei ich sagen muss, ja, ich hab's tatsächlich
Lennart Lannister.
Oh, wo ist das Heuwägelchen?
Ja, ich höre auch auf
ich also ich habe es Lennart Lannister auch schon wieder. Wo ist das Heuwägelchen, wenn ich's mal brauche, Mann?
Kleiner Funfact an dieser Stelle. Meine Ex hatte mich tatsächlich meine Zeit lang als Lord von Lannister eingespeichert, genau deswegen.
Ja, dann passt das ja. Also, ich wollte sagen, ich hatte es Lennart tatsächlich offen gelassen, welchen Teil er übernehmen wollte. Aber er meinte, trag dich einfach ein, ich nehme dann das, was übrig bleibt. Tja.
Jo.
Ja.
Oder das mittlere Teil des Kapitels, je nachdem, wie man das nimmt.
Habe ich den Salat.
Richtig.
So, wir sollten aber das gute Burger-Patty zwischen den beiden trockenen Brötchenhälften.
Oder das traurige, trockene Stück Hähnchenbrust, was im Salat liegt.
Wir sollten aber vielleicht noch mal kurz erörtern, dass sich ab dieser Folge so das ein oder andere ein wenig zumindest ändert.
Oha, Veränderung.
Ja, wer möchte?
Igitt, bleib mir weg damit. Mach du.
Wir hatten uns ja, oder ich hatte ja in der letzten Folge schon mal angeregt, dass wir zum Beispiel die Bewertung auf 1 bis 10 ändern. Und als wir das so besprochen haben, sind wir auch zu dem Schluss gekommen, dass wir vielleicht auch alles, was mit dem Fazit des Kapitels zu tun hat, sowie das Wort zum Kapitel und Sonstiges, jetzt einfach ans Ende packen, sodass wir im Prinzip wirklich das komplette Kapitel in Gänze umrissen haben. Und dass es dann im Prinzip unser Fazit, wie es bisher ja manchmal der Fall war, so einmal in der Mitte und dann einmal am Ende kam, dass wir es jetzt einfach an einem Ort festbündeln. Das heißt, wenn ihr euch wundert, warum wir gleich nicht loslegen mit, was war denn das Wort der Folge, sondern gleich, ich glaube, das sind dann die Häuser und Charaktere loslegen. Wir haben das nicht vergessen, sondern wir haben gesagt, wir gruppieren das Fazit, wie es sich gehört, ans Ende einer Episode.
Ja, und ihr habt ja Kapitelmarken, ihr könnt ja dahin springen, wenn euch der Rest nicht interessiert, was uns sehr, sehr traurig stimmen würde.
Aber dann könnt ihr uns das natürlich auch feedbacktechnisch mitteilen und auch da gibt's eine Änderung. Und zwar bieten wir den Service an, dass ihr uns auch ganz einfach Sprachnachrichten schicken könnt. Und dazu braucht ihr nur die App Signal, die vielleicht die meisten oder hoffentlich die meisten von euch schon verwenden. Da gibt es jetzt extra einen neuen User, auland.42 ist der Name. Danach kann man suchen oder der Link zum Profil ist auch in den Shownotes hinterlegt. Und dort könnt ihr im Prinzip dann einfach eine Sprachnachricht hinschicken. Dann bekommt ihr eine Rückantwort, für welchen Podcast ist dieses Feedback gedacht. Dann tragt ihr halt da entsprechend die Zahl ein. Dann wird euch nochmal gefragt, ob wir das Feedback auch in Tonspur veröffentlichen dürfen oder ob es einfach nur inhaltlich für uns gedacht ist. Und je nachdem, wie ihr euch darüber entscheidet, würden wir dann auch die Wortbeiträge, also euch hier im Podcast, zu Wort kommen lassen. Alle Infos dazu findet ihr dann natürlich wie immer in den Shownotes.
Ja, also meldet euch, wenn ihr euch bei uns hören wollt, quasi. Oh Gott, das war bestimmt ein falsches Deutsch.
Aber es gibt ja Leute, die vielleicht irgendwie sich jetzt kein Discord-Client haben möchte oder vergessen, halt eine E-Mail zu schreiben oder gesagt haben, oh, ich habe keinen Bock zu schreiben. Ihr könnt jetzt einfach eine Sprachnachricht schicken, also wie gesagt, auch mit der Möglichkeit, es einfach nur für uns zu schicken als Feedback, was wir dann im Prinzip zusammengefasst vortragen oder halt wir lassen es einfach gleich direkt abspielen. Und jetzt gibt's also wirklich gar keine Ausrede mehr, warum man uns keinen Feedback schickt.
Genau, außerdem könnt ihr uns ja auf gewohntem Wege Feedback noch zukommen lassen per E-Mail oder aber auch auf Instagram. Und natürlich auch im Discord. Aber all das findet ihr verlinkt in den Shownotes.
Dann, wir haben tatsächlich gar keine Rabenpost bekommen. Was eventuell daran liegt, dass wir am Mittwoch erst die letzte Folge aufgenommen haben und wir heute Samstag haben. Ihr hört vermutlich alle gerade brav die neueste Folge, die heute rausgekommen ist.
Stimmt, heute ist ja auch schon eine rausgekommen. Ja, ihr hattet ein paar Stunden Zeit, ja?
Aber, ja. Wir sind nächste Woche leider ein bisschen verhindert, deshalb gibt's jetzt schon, zumindest für uns, die neue Folge. Für euch dann wie gewohnt am Samstag.
Lennart also hat's heute aber auch.
Also, ihr hört das, ihr wisst, was ich meine.
Wir sind wie immer gewohnt eloquent.
Ja. Ich ja.
Ich glaube, wir haben eben in der Besprechung wir haben schon in der Besprechung all unsere Eloquenz verbraucht.
Oh je.
Ja, jetzt müsst ihr mit dem vorlieb nehmen, was jetzt übrig geblieben ist, was? Liebe Hörenden.
Genau. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss hören, was übrig bleibt.
Aber es ist ja gar nichts übrig geblieben.
Ja, eben. Aber apropos übrig geblieben. Worum ging es denn eigentlich nochmal in der letzten Folge?
Was bisher geschah? Königsmund platzt wegen des Turniers aus allen Nähten. Für jeden Ritter, der am Turnier teilnimmt, kommen 2 edelfreie, 3 Handwerker, 6 Soldaten, 12 Händler und ganze 24 Huren und mehr Diebe, als selbst die Stadtwache zählen kann. Die Stadtwache kann den königlichen Frieden also ungefähr so gut sichern wie ein Ritter ein Becher Wein in Roberts Nähe. Eddard Stark bewilligt mehr Männer für die Stadtwache und überlässt Kleinfinger die Rechnung und fragt sich erneut, warum Stannis Baratheon nach Drachenstein verschwunden ist. Nebenbei quält er sich weiter durch John Arons staubiges Buch über die großen Häuser, eine Lektüre, gegen die selbst eine Ratssitzung beinahe vergnüglich wirkt. Joris Nachforschung ergeben, dass John Iron häufig mit Stannis unterwegs war. Besonders verdächtig, die beiden besuchten gemeinsam ein Bordell, was bei Stannis allerdings so natürlich klingt wie ein fröhliches Trinkspiel in jeder Schenke. Außerdem suchten sie den Waffenschmied Turbo Motte, oder wie wir ihn liebevoll nennen, Turbo Motte, auf. Eddard folgt dieser Spur und durch das überfüllte Königsmund und erfährt, dass es dort nie um eine prächtige Rüstung ging, sondern um einen Lehrling namens Gendry. Gendry ist kräftig, stur und besitzt schwarzes Haar, blaue Augen und ein Gesicht, das Eddard nur allzu bekannt vorkommt. Ein unbekannter Lord hatte einst großzügig für seine Ausbildung und das Schweigen des Schmiedes bezahlt. Eddard erkennt, dass Gendry ein Bastard König Roberts ist und steht nun vor der eher unangenehmen Frage, warum John Arryn ausgerechnet dieses Geheimnis untersuchte und ob ihn seine Neugier am Ende das Leben kostete. Ja.
Dun, dun, dun.
Ja gut, wir fahren fort mit der lieben Catelyn. Sie ist nämlich Protagonistin des aktuellen Kapitels. Aber was ist denn eigentlich im letzten Kapitel mit eben Catelyn passiert? Wir erinnern uns, nach langer und beschwerlicher Schiffsreise, bei der das ein oder andere angedaute Essen über Bord gegangen war, ist Cat endlich in Königsmund angekommen, wo sie dann gleich von dem Kapitän des Schiffes verraten wird. Denn als Sir Roderick unterwegs ist, um Nachforschungen anzustellen, wird sie direkt von den Goldröcken auf die Burg eskortiert, wo sie auf Kleinfinger und auf Lord Varys trifft. Beide wissen mehr über den Angriff auf Bran, als sie sollten, und Lord Baelish offenbart, dass er den Dolch, den der Mörder nutzte, an Tyrion Lannister beim Wetten verloren hatte.
Vielen lieben Dank, Tatjana. Dann schauen wir doch mal und legen mit dem Kapitel jetzt los. Und keine Sorge, auch wenn ihr Lennart jetzt schon länger nicht mehr gehört habt, er ist nicht weg. Er
ich
kommt halt nur
hier.
Später. Ja, also in dem Kapitel geht es wie folgt los. Catelyn und Sir Roderick reiten im strömenden Regen auf dem Königsweg nach Norden. Ihre Kleidung ist völlig durchnässt, die Pferde kämpfen sich durch den Schlamm und Sir Roderick drängt Catelyn, ihren Kopf zu bedecken. Doch sie antwortet nur, es ist nur Wasser. Der warme Sommerregen stört sie nicht, ganz im Gegenteil, er erinnert sie an ihre Kindheit in Schnellwasser. Sie denkt an die feuchten Götterhain, an ihren Bruder, der sie durch das nasse Laub jagte, und an Lucia, mit der sie Matschekuchen formte. Kleinfinger aß damals so viel davon, dass er eine Woche krank war. Und für einen Moment kehrt Catelyn in diese unbeschwerte Zeit zurück.
Lecker, lecker.
Ja, nicht so viel Matschekuchen heute. Im Norden hatte sie beinahe vergessen, dass Regen auch angenehm sein kann. Dort fällt er kalt und hart und kann ganze Ernten vernichten. Dieser Regen dagegen lässt sie ihre Sorgen kurz vergessen. Sir Roderick ist begeistert. Nein, er ist weniger begeistert. Er friert, er ist bis auf die Knochen nass und wünscht sich ein Feuer und eine warme Mahlzeit. Catelyn schlägt den Gasthof am Kreuzweg vor, den sie noch aus ihrer Jugend kennt. Sir Roderick hält das jedoch für riskant. Um unerkannt zu bleiben, würde er lieber irgendwo abseits der Straße Schutz suchen. Da hören sie Pferde, rasselnde Ketten und spritzendes Wasser. Eine bewaffnete Reisegesellschaft kommt ihnen entgegen. An den indigoblauen Umhängen und den silbernen Adler erkennt Catelyn die Männer des Hauses Mallister. Lord Jason Mallister selbst führt sie an, begleitet von seinem Sohn Patrick. Sie sind auf dem Weg nach Königsmund zum Turnier der Hand. Sir Roderick rät Catelyn, ihre Kapuze aufzusetzen, doch sie bleibt offen sitzen. Catelyn kennt Lord Jason gut. Die Mallisters sind Vasallen ihres Vaters und sie hat ihn zuletzt bei ihrer Hochzeit gesehen. Als er an ihr vorbeireitet, grüßt er sie jedoch nur flüchtig und erkennt sie nicht. Sir Roderick ist erstaunt, doch Catelyn versteht sofort, Lord Jason hat lediglich zwei erschöpfte, schlammverschmierte Reisende gesehen. Dass eine davon die Tochter seines Lehnsherrn sein könnte, kommt ihm dabei nicht in den Sinn. Und damit weiß Catelyn, dass ihre Tarnung funktioniert. Sie können es wagen, im Gasthof im Kreuzweg einzukehren. Oder, Lennart?
Ja, genau. Sie werden natürlich im Gasthof willkommen geheißen von der Wirtin aus Kätlins Erinnerung, von Mascha Hedde. Allerdings gibt's für sie weder Kuchen, die vor Honig triefen, noch irgendwelche Lächelgeschichten, wobei die bei Mascha Hedde ja sowieso eher gruselig sind als sonst irgendwas. Denn die gute Dame kaut Bitterblatt und hat davon ganz rote Zähne. Ich stelle mir das allen Ernstes echt gruselig vor. Jedenfalls ist der Gasthof, in dem wir übrigens schon mal waren. Erinnert ihr euch vielleicht noch wann? Erinnert ihr euch noch? Da waren Robert und Ned auf ihrem Weg nach Süden.
Aha.
Ach, das war die gleiche Wirtschaft. Interessant. Ja.
Jedenfalls gibt's kein Lächeln, keine Kuchen. Stattdessen wird ihnen nur zwei Zimmer zur Verfügung gestellt. Allerdings auch nicht die allerbesten, denn sie sind direkt unterm Glockenturm. Und es wird noch gesagt, ja, manchen ist das zu laut, aber mehr habe ich nicht. Nehmt die oder geht auf die Straße. Und ja, machen sich dann in den Zimmern noch erstmal frisch und kommen dann schließlich im Gastraum, sehen sie dann noch so ein paar, ja, bekannte Wappen und Menschen. Während Kätlin auf das Abendessen wartet, guckt sie nämlich aus dem Fenster und denkt so ein bisschen über das nach, was sie so als nächstes machen könnte, welchen Weg sie einschlagen sollte. Und ja, ihr erster Gedanke ist tatsächlich, nach Schnellwasser zu reiten, zu ihrem Vater, den zu warnen, denn schließlich liegt Schnellwasser deutlich näher an der Hauptstadt als Winterfell. Und wenn Winterfell sich auf einen Krieg vorbereiten muss, dann ihr Vater eigentlich erst recht. Allerdings ist ihr Vater inzwischen schwer krank, liegt die letzten beiden Jahre bettlägerig da. Und sie beschließt, ihn deshalb nicht aufzusuchen, um ihn nicht noch irgendwie weiter zu belasten. Als nächstes kommt ihr Gedanke, vielleicht nach Hohenehr zu reiten, zu ihrer Schwester Lysa. Doch auch den Gedanken verwirft sie eigentlich wieder relativ schnell, denn obwohl Lysa eventuell die ganzen Beweise hat, die Ned bräuchte, ist der Weg dahin relativ schwierig, denn man muss durch die Mondberge, in denen wilde Stämme leben, und dass selbst Jon Arryn zu seinen besten Zeiten nur mit deutlichen Truppen da überhaupt langgereist ist und ihre einzige Truppe besteht aus einem etwas älteren Ritter. Dass man da diesen Weg nicht einschlagen möchte, kann ich nachvollziehen. Jedenfalls macht sie sich Sorgen, ob die Vasallen ihres Vaters im Ernstfall überhaupt wirklich treu zu ihm stehen. Denn auch schon in der Vergangenheit haben da einige nicht auf den Ruf ihres Vaters gehört. Ein paar haben zum Beispiel in der Rebellion gegen die Targaryens auf der Seite der Targaryens gekämpft. Und ein paar, und einer zum Beispiel, der Lord Frey, ist zum Beispiel relativ spät erst zur Schlacht gekommen, weshalb er auch noch den Spitznamen der später Lord Frey abgekriegt hat. Und natürlich hat er den Siegern der Schlacht versichert, dass er sich ihnen hatte anschließen wollen. Wobei ganz so sicher ist das nicht. Jedenfalls geht es dann zum Abendessen und im Schankraum fällt Kätlin auf, dass dort zahlreiche Ritter und Reisende aus den unterschiedlichen Häusern der Flusslande sitzen. Und sie erkennt die natürlich auch alle. Wer das alles ist, das erzählen wir euch gleich noch. Lesen euch alles vor. Von A bis Z. Von Y bis was weiß ich was.
Alle 30.000 Namen.
Genau, alle 30.000 Namen. Lesen wir euch davor. Ach so, Entschuldigung, ich habe schon wieder was übersprungen. Oh Gott, heute sehe ich der Form drin. Denn bevor sie zum Abendessen runtergehen, beschließen die beiden noch, dass es vermutlich besser ist, als unter einer Tarnung zum dort aufzutreten. Und nicht als Lady und Ritter, sondern als Vater und Tochter. Wobei Sir Roderick es im ersten Moment doch relativ schwer fällt, seine Herrin als Tochter anzureden. Jedenfalls finden sie dann Platz neben einem jungen Sänger, der sie zunächst erstmal mit Fragen löchert, dann doch aber lieber von seinen eigenen Erlebnissen und Heldentaten und was er nicht alles so kann erzählt. Und unter anderem erzählt er, dass er natürlich auch auf dem Weg zum Turnier ist, um dort reiche Gönner abzugreifen. Allerdings hat er beim letzten Turnier in der Hauptstadt sein gesamtes Geld durch eine Wette verloren. Und als Sir Roderick ihn darauf anspricht und hofft, dass er daraus etwas gelernt hat, meint er, ja, diesmal setze ich auf einen anderen. Was ich finde, ist eine bezeichnende Antwort für einen Spieler.
Ja.
Allerdings hätte ich persönlicherweise auch immer auf Jamie gesetzt, so Ritter, also zumindest, also wenn es darum geht, ein Turnier zu gewinnen, der ist dann doch eigentlich ein relativ guter Ritter. Aber in dem Turnier wurde er damals wohl tatsächlich aus dem Sattel geschubst. Was doch irgendwie überraschend ist, finde ich. Jedenfalls entwickelt sich zwischen Sir Roderick und Marillion ein Wortgefecht sowohl über das Glücksspiel als auch über Sänger. Nämlich wird offensichtlich, dass Sir Roderick nicht allzu viel von Sängern hält. Junge Männer sollten lieber Schwerter in die Hand nehmen als Harfen. Und Catelyn verfolgt das Gespräch mit leichter Belustigung. Und der Sänger prahlt natürlich nicht nur mit seinem Können, sondern behauptet auch in Schnellwasser in ihrer Heimat hoch angesehen zu sein. Was Catelyn eigentlich nicht so wirklich glauben kann. Denn einst hatte ein anderer Sänger ihrem Bruder ein Mädchen ausgespannt und seitdem hasst er alle Sänger. Jedenfalls kommt es dann dazu, dass sich Marillion auf ihre Nachfrage hin abfällig über den Norden äußert und angibt, dass die Stark sowieso nur Wolfsgeheul als Musik kennen. Doch bevor Catelyn irgendwie antworten kann, kommen neue Gäste und Catelyn horcht auf.
Schaltet auch nächste Woche wieder ein.
Ja, genau.
Wie gemein.
Ja.
Ich wollte gerade noch sagen, so dieser Teil ist so ein bisschen das Goldstück des Kapitels, finde ich, weil Sir Roderick ja. Schankraum im Gespräch mit diesem Baden, einfach herrlich.
Ja.
Vielen lieben Dank, lieber Lennart. Und nun tritt
du
auf
wolltest
der Gnome.
Du wolltest
und
noch
seine
eine kleine, Entschuldige, du wolltest eine kleine lustige Sache erzählen, die dir aufgefallen ist zu Sir Roderick. Zumindest hattest du das eben erwähnt. Ich dachte, das könntest du vielleicht hier nochmal erwähnen.
Ach so, ja genau. Also ja, Sir Roderick hatte sich ja dem Baden gegenüber äußerst abfällig geäußert und der Bade hat sich dann echauffiert von wegen, dass es ja sehr unhöflich sei von diesem Großvater, von Catelyns Großvater. So hat er das gesagt. Das fand ich einfach super lustig. Ich musste da so lachen, weil man hatte sich ja irgendwie schon in dem Gespräch von Sir Roderick mit Catelyn damit abgefunden, dass sie als Vater und Tochter durchgehen. Aber der Bart betitelt ihn einfach als Großvater.
Doch, dabei fehlt ihm doch der Bart.
Ja. Vielleicht sieht er dadurch ja noch älter aus, man weiß es ja nicht.
Nee, eigentlich ist ja, wenn man bei Männern den Bart abschneidet, kriegen sie ja im Regelfall dann eher so ein Milchbubi-Gesicht.
Tja, im Falle von Sir Roderick ist es vielleicht eher das Modell Nacktkatze, man weiß es nicht. Oh. Ach ja.
Ich weiß nicht, was besser ist. Aber ja, kommen wir zu den ankommenden Gästen.
Es tritt auf der Gnom und sein Gefolge. Ein Diener verlangt nach Platz im Stall für Pferde und nach einem Zimmer sowie einem heißen Bade für seinen Herrn. Die Dame des Wirtshauses versucht mit Bedauern in der Stimme und ihren blutwarmen Lächeln der Gesellschaft von 4 Mann verständlich zu machen, dass alle Zimmer ausgebucht seien. Der Gesellschaft, die aus einem alten Bruder der Nachtwache, 2 Dienern und Tyrion Lannister besteht. Tyrion nimmt die Nachricht sehr gelassen auf und verkündet, dass seine Männer im Stall schlafen werden und er ja ganz offensichtlich kein großes Zimmer brauche. Mit einem schön warmen Feuer und Stroh frei von Flöhen sei er schon glücklich, tönt er.
Weitestgehend.
Mascha ist ganz er sagte, ist ja schon ein glücklicher Mann.
Ja. Nee, er Mensch, sagt, weitestgehend sagte er. Frei von Flöhen.
Ach so, ja. Mascha ist ganz verzweifelt und versucht noch einmal klarzumachen, dass sie nichts machen könne und dass wegen des großen Turniers wirklich alles voll sei. Da holt der Gnom eine Goldmünze hervor. Spielerisch schnippt er sie vor sich in der Luft herum und ein Mann bietet ihm daraufhin ziemlich schnell sein Zimmer an. Das sei sehr klug, lobt Tyrion und schnippt ihm das Gold zu, quer durch den ganzen Raum. Ob sie denn wenigstens was zu essen bekommen können, will der Gnom noch von Mascha wissen. Und die versichert ihm, er bekäme alles, was er wolle, an dem er hoffentlich ersticken würde, fügt Catelyn in Gedanken noch hinzu. Vor ihrem inneren Auge sieht sie allerdings nur Bran, der an seinem eigenen Blut erstickt. Dann bestellt Tyrion für seine Männer all das, was den Leuten im Schankraum serviert wurde, allerdings in doppelten Portionen, weil die Reise ja ach so beschwerlich gewesen war, und für sich ordert er ein beliebiges gebratenes Geflügel und einen Krug mit dem besten Wein, den das Wirtshaus hergebe. Der Gnom fragt Joren von der Nachtwache noch, ob er mit ihm speisen wolle. Da springt auf einmal der aufgeplusterte Bade auf, und spricht den Lord Lannister laut an. Er wäre hoch erfreut, wenn er den Lord bei seiner Mahlzeit unterhalten und ihm von den großen Erfolgen seines Vaters vorsingen dürfe. Als Tyrion dem Minnesänger antwortet, dass, Zitat, nichts ihm sein Essen besser verderben, Zitat Ende, könne, und er sich dem Baden zuwendet, entdeckt er Catelyn neben ihm. Schnell will sie sich abwenden, aber da hat der Gnom sie schon erkannt. Lächelnd begrüßt er sie, laut und äußert sein Bedauern, sie nicht auf Winterfell getroffen zu haben. Der Barde glotzt derweil überrascht mit offenstehendem Mund, und so fügt sich Catelyn der Situation und erhebt sich langsam. Ungläubig hakt auch Mascha nach, wer da bei ihr im Schankraum steht, und Cat erläutert, dass sie noch eine Tully gewesen sei, als sie das letzte Mal hier gewesen war. Der Raum erfüllt sich mit Gemurmel und alle Blicke sind auf sie gerichtet. Sie sieht sich die Gesichter der Männer um sie herum an und holt tief Luft, um sich zu beruhigen. Es bleibt keine Zeit mehr für lange Überlegungen. Jetzt oder nie. Und so spricht sie nach und nach die Vertreter der verschiedenen Häuser an, die dort im Wirtshaus gerade anwesend sind Haus Wendt und Haus Bracken, fragt sie, ob sie dem Hause Tully noch immer treu ergeben seien. Der Gnom spottet noch, dass ihr Vater ganz feine Freunde habe, um die er ihn wohl beneide, jedoch verstünde er nicht, wozu sie das jetzt so hervorhebe. Catelyn beachtet Tyrion aber gar nicht, sondern fährt damit fort, weitere Männer direkt anzusprechen. Als auch die größte Gruppe aus dem Hause Frey ihre Treue zum Hause Tully bestätigt, deutet Catelyn auf den Gnom und spricht die Anschuldigung laut aus, dass dieser Mann als Gast in ihr Haus gekommen war und dort ein Komplott geschmiedet habe, ihren 7-jährigen Sohn zu ermorden. Im Namen von König Robert. Ein Kompott, ja. Lecker Kompott. Im Namen von König Robert und den Lords, denen sie dienen, fordert Catelyn die Männer im Raum auf, Tyrion zu ergreifen und ihr zu helfen, ihn nach Winterfell zu bringen, wo er dann das Urteil vom König erwarten solle. In dem nun folgenden Augenblick wusste sie gar nicht, vielmehr weiß sie gar nicht, was schöner war oder ist, die Geräusche der Schwerter, die gezogen werden, oder der Gesichtsausdruck des Lannisters.
Ja, ja.
Ach, wat war das doch schön. So viele Häuser, so viele neue Häuser und so viele Charaktere.
Ja.
Fangen wir mit der kürzeren Liste an, ja? Allen voran Lady Catelyn Stark, die wir ja schon kennen, und ihr Begleiter Sir Roderick Castle. Dann natürlich die Wirtshausdame, ja, Mascha Haddle mit ihrem blutwarmen Lächeln. Sehr charmant.
Yummy.
Der wandernde und ja herzerweichende Marillion, der Sänger und Barde und ja, aufgeplusterter geht's auch gar nicht. Dann natürlich auch uns all bekannter und beliebter Tyrion Lannister. Wir haben auch Joren noch dabei, die wandernde Krähe, der Bruder der Nachtwache in Begleitung die Begleitung von Tyrion. Dann natürlich die Leibdiener noch Jück und Morek von Tyrion, die nicht fehlen dürfen. Und von wem hören wir noch, Lennart?
Ja, wir hören unter anderem von Catelyns Geschwistern, von Edmure und Lysa. Ihr jüngerer Bruder und ihre jüngere Schwester. Sie ist ja die älteste von den dreien. Letztere ist natürlich auch die Witwe von John Arryn. Wir hören auch von dem Mündel, das zusammen mit ihnen aufgewachsen ist. Von Lord Peter Baelish, genannt Kleinfinger. Oder Lord Schlammkuchenfutterer, wie ich ihn ab jetzt nennen werde. Wir hören vom Vater.
Ich werde mich, glaube ich, auch ewig daran erinnern.
Ja. Wir hören kurz vom kränklichen Vater der drei Geschwister von Lord Hoster Tully. Aber wir hören natürlich auch, beziehungsweise wir begegnen ihnen ja sogar ganz kurz auf dem Weg Lord Jason Malister mit seinem Sohn Patrick. Lord Jason ist natürlich der Lord von Seegard, ein Vasall der Tullys. Und ja, da ist schon das erste Haus, dem wir in diesem Kapitel begegnen, nämlich dem Haus Malister, ein Haus aus den Flusslanden. Ihr Familiensitz ist die Stadt und Burg Seegard und ihr Wappen zeigt auf Indigoblau einen silbernen Adler. Und ihre Worte sind über den anderen. Passt irgendwie, finde ich, zum Adel. Also zumindest zu einem Adelshaus.
Besser als über den Wolken.
Raus aus meinem Kopf.
Da. Ah, danke, jetzt habe ich einen Aufruf. Ja, wir hören natürlich auch von unserem Ehrennett, an den Catelyn ein bisschen denken muss. Wir hören von dessen Ziehvater, John Arryn, dem Verstorbenen, sowie von ihren Kiddies Rob, Bran und Rickon. Dann hören wir noch vom Haus Schwarzhain, auch ein Haus aus den Flusslanden, ebenfalls Vasallen der Tullys. Und deren Familiensitz ist die Burg Rabenbaum. Und deren Wappen zeigt ein Schwarmraben auf Scharlachrot, welche einen toten Wehrholzbaum auf einem schwarzen Wappenschild umgeben. Es wird aber nicht minder kompliziert, denn wir hören von Lord Jonas Bracken, dem Lord von Steinheck. Auch er ist ein Vasall der Tullys, denn sein Haus, das Haus Bracken, kommt ebenso aus den Flusslanden. Deren Familiensitz ist die Burg Steinheck und deren Wappen zeigt einen roten Hengst auf einem goldenen Mittelschild auf braunem Grund. Wir hören von der Lady Shallowend, der Lady von Harrenhal, und sie ist eine Vasallin der Tullys. Und wir hören natürlich dadurch auch vom Haus Wind. Auch das ist natürlich in den Flusslanden. Und der Familiensitz ist die Burg Harrenhall, die einst von Harren dem Schwarzen erbaut wurde. Und inzwischen sind die Wends die siebte Familie, die dort herrscht. Und ihr Wappen zeigt 9 schwarze Fledermäuse auf gelbem Grund. Wir hören vom späten Lord Walderfrei. Der ist Lord der Zwillinge. Und ja, die Zwillinge sind eine Burg auch in den Flusslanden. Und die überwachen die einzige Brücke über den grünen Arm des Tridents. Und deren Wappen zeigt passenderweise 2 Türme, die verbunden sind durch eine Brücke. In dunkelblau auf silbergrauem Grund. Wir hören außerdem noch vom Haus Derry. Deren Familiensitz ist die Burg Derry. Und deren Wappen zeigt einen Mann mit einem Flug in schwarz auf braunem Grund. Dann hören wir noch vom Haus Rhaegar. Ebenso ein Haus aus den Flusslanden. Deren Familiensitz ist die Burg Weidenwald. Und deren Wappen zeigt eine Trauerweide in grün auf weiß. Und wir hören vom Haus Muten aus den Flusslanden. Deren Familiensitz ist die Stadt Jungfernteich. Und deren Wappen zeigt ein roter Lachs auf weißem Grund mit einer goldenen Verzierung. Und die Worte des Hauses sind Weisheit und Stärke. Ich glaube, das war's jetzt auch mit den ganzen Häusern. Wir hören allerdings noch kurz von Rhaegar Targaryen, dem ältesten Sohn vom irren König Aerys II., der im Kampf gegen Robert gestorben ist. Wir hören von Jaime Lannister, dem Königsmörder, dem Geliebten von seiner Schwester Cersei und dem älteren Bruder von Tyrion. Wir hören von Ser Loras Tyrell, dem Ritter der Blumen. Wir hören von Alia von Braavos, einem bekannten Sänger, zumindest dem einzigen oder dem letzten, dem oder bekanntesten, dem Ser Roderick gelauscht hat. Wir hören von Tyrions Vater, Lord Tywin Lannister, dem Lord von Casterly Stein. Und wir hören natürlich von unserem allerliebsten König, Robert.
Du meinst?
Robert!
Richtig, den meine ich.
Mit
dem König. Dem König der 7 Königslande. Und wir hören kurz von den Bergstämmen, beziehungsweise wir lesen von ihren, von Catelyns Gedanken darüber. Das sind die unzivilisierten Wilden aus den Bergen des Mondes.
Sie kennen das.
Ja, sie kennen
gibt
das.
Gibt es eigentlich irgendwelche albernen Wappen in Westeros? So wie man das aus unserer realen Welt kennt. Es gibt ja, glaube ich, irgendwie eins aus den Niederlanden. Da ist ein Huhn drauf zu sehen, das Hosen trägt.
Okay, das kannte ich tatsächlich noch nicht.
Echt nicht? Muss ich dir mal schicken. Sieht lustig aus.
Ja klar, gibt es tatsächlich genug alberne Wappen. Aber es gibt tatsächlich noch viel lustigere alberne Namen. Gerade in Catelyns Verwandtschaft, denn ein paar ihrer Vorfahren sind einfach mal nach Muppets benannt. Es gibt nicht nur einen Oscar Tully oder einen Elmo Tully, sondern auch einen Kermit Tully.
Okay.
Aber ein
George Martin, was ist denn da los?
George Martin ist einfach Fan der Muppets.
Okay, das ist köstlich. Das gefällt mir.
Aber kommen wir von Muppets zu Kreaturen. Allzu viele haben wir in diesem Kapitel ja nicht.
Darum habe ich mich auch bereit erklärt, es dieses Mal zu übernehmen. Wir haben aber, glaube ich, zum ersten Mal diese Kreatur dabei, wobei ich Kreatur...
Nein.
Nein?
Nein, wir hatten schon mal in Sansas Kapitel davon gehört.
Ah, okay. Also Kreaturen würde ich sie auch nicht nennen. Es sind halt eben uns unbekannte Lebewesen. Und zwar die Schattenkatzen, Großkatzenart, die in Westeros lebt, mit dichtem schwarzem Fell und weißen Streifen. Man könnte also auch sagen, die Zebrakatze.
Ja. Und so wie Sansa
invertiert.
Sie... Ja. ein farblich invertierter Tiger. Ja, und wir sind natürlich auf dem Königsweg unterwegs und am Gast und im Gasthaus am Kreuzweg. Das ist ein Gasthaus nördlich vom Trident, bei der Rubinfurt. Da, wo der Königsweg auf die Flussstraße und die Bergstraße trifft. Aber wir hören natürlich noch von so ein paar anderen Orten. Nämlich unter anderem von Schnellwasser, der Burg der Familie Tully, die von dort aus die Flusslande verwalten. Wir hören von der Region, dem Norden, da wo die Starks herkommen und wo sie die Chefs sind. Wir hören von Seegard, der Burg in den Flusslanden und Sitz der Mellisters, die von dort aus die Küste gegen die Eisenmänner bewachen. Wir hören von Winterfell, das ist die Burg im Norden, wo die Starks herkommen. Wir hören von Casterlystein, das ist Tyrions Heimat, die, denn seine Familie, die Lannisters, verwalten von dort aus die Westlande. Wir hören kurz von Königsmund, der Hauptstadt. Wir hören von den Mondbergen, die das grüne Tal abschotten und durch die zu reisen besonders gefährlich ist. Und wir hören von Harrenhal, dem Sitz des Hauses Wend, das einst vor über 300 Jahren von Harren dem Schwarzen, einem Eisenmann, dessen Großvater die Flusslande unterwarf, gebaut wurde und in über 40 Jahren errichtet wurde, indem er die Menschen vor Ort versklavt und unterjocht hat. Doch kaum war die Burg fertig, eroberte Aegon der Eroberer die sieben Königslande, und weil Harren der Schwarze sich nicht hat ergeben wollen, wurde er mitsamt seinen Kindern und Dienern in dessen Burg verbrannt. Und auch die nachfolgenden Familien hatten nicht besonders viel Glück und herrschten nie lange dort. Und zuletzt hören wir von den Zwillingen, einer Zwillingsburg, die als Brücke über den grünen Arm des Trident gebaut ist und von dort bewacht wird. Das ist der Sitz des Hauses Frey.
Irgendwie habe ich jetzt richtig Lust, dorthin zu reisen, da in die Flusslande, hätte ich beinahe gesagt, ins Flussgebiet. Ja. Weil das wird immer so schön beschrieben und die Häuser da haben auch immer so schöne Illustrationen, hätte ich beinahe gesagt, Bilder auf ihren Wappen. Und das klingt alles so gut. Und wir wissen ja, hier in Königsmund ist es jetzt so heiß und alles ist schwitzig und eklig. Und irgendwie klingt das wie Urlaub, wenn ich davon höre.
Ja.
Ja, aber wir wissen ja, wo sich Tyrion aufhält, da ist auch das Essen und das Trinken nicht weit. Und deswegen müssen wir jetzt mal übers Essen reden, ja. Allen voran über die Matschekuchen, die der junge Lord Baelish in sich hineingestopft hat. Ja.
Entschuldige, die musste ich da gerade eben noch einfügen.
Ich lieb's wirklich, weil also das wird, glaube ich, noch so ein Sprech werden. Wenn irgendwas mit ihm ist, dann werde ich auch sagen, friss Matschekuchen, Baelish, wirklich. aber irgendwie auch niedlich. Vielleicht hat er das tatsächlich getan, um Catelyn zu gefallen. Super. Aber ja, so sind halt Kinder, ne? Aber als ich von diesen Fleischspießen mit Soße gehört habe, beziehungsweise vielmehr gelesen, oh, da lief mir ja das Wasser im Mund zusammen, ne? Diese Fleischspieße, wie die beschrieben wurden. Dann auch noch Spieße mit kleinen Zwiebeln, mit den Feuerschoten und dicken Pilzen dran. Boah, habt ihr schon mal in einem mittelalterlichen Restaurant gegessen?
Ja. Nein, noch nicht.
Du noch nicht, Lennart? Oh, das musst du unbedingt mal nachholen. Das ist so toll. Eine wahnsinnig tolle Erfahrung und auch so lecker. Oh, also da, ich fange jetzt schon wieder an zu sammeln, wenn ich nur daran denke.
Da darf euch leider nur ein bisschen enttäuschen. Zumindest die Konzepte, die ich kenne, haben so mit mittelalterlicher Küche leider so gar nicht wirklich viel zu tun. Allerdings dafür viel mehr mit so Mittelalter-Fantasy-Zeugs. Und das ist richtig, richtig cool. Es ist einfach ein Erlebnis, das muss man sagen.
Ja, also wir hatten da halt auch jemanden sitzen mit einer Harfe, der halt was gespielt hat. Das war ganz toll. Dann hatte man entsprechendes halt Geschirr auch sehr einfach. Dann hat man einen Topf mit Butterschmalz hingestellt bekommen. Dann hatte man Brot und ja, richtig, richtig lecker verarbeitete oder vielmehr zubereitetes Gemüse und alles nach Belieben richtig lecker. Ja, aber ja, einfach, allein fürs Ambiente kann ich sehr empfehlen.
Es ist einfach nur, dass mittelalterliche Esskultur ähnelt viel mehr dem, was wir heute als orientalische Esskultur verstehen, als dem, was wir so aus Fantasy-Zeugs kennen.
Das ist auch immer so Erwartung und Realität.
Ja, ja. Genau.
Nö, aber ich finde es toll, dass es überhaupt sowas gibt, ne?
Ja.
Also mir ist da tatsächlich auch vollkommen egal, ob es nun historisch akkurat ist oder nicht. Wenn es halt so vom Ambiente Spaß macht, dann bin ich dabei. Dabei ist auch Tyrion, als er für sich noch was zu essen bestellt, nämlich beliebiges gebratenes Geflügel, ob nun Ente, Huhn oder Taube, das sei ihm völlig egal, Hauptsache gebratenes Geflügel. Und in der Schenke darf natürlich nicht fehlen, nein, Schenke, nicht Schanke, Schenke. ein Buchstabendreher, hätte ich da beinahe gesagt. Bier, lecker Bier, ne? Ob warm, ob kalt, Hauptsache die Umdrehung stimmt. Und natürlich der beste Wein, seid ihr Weintrinker, ihr Lieben?
Nein, ich trinke keinen Alkohol.
Ich trinke unfassbar selten Alkohol. So ganz zu ganz seltenen Anlässen mal irgendwie in einem Restaurant mal irgendwie ein Gläschen Wein. Aber Bier kann ich so gar nichts abgewinnen, so wirklich gar nichts.
Boah, also gerade auch zum Essen irgendwie, ich kann Wein so gar nichts abgewinnen. Ich trinke ja auch höchst selten Alkohol mal, aber ich würde dann tatsächlich nicht zum Wein greifen. Aber so ein Guinness zum Essen, da könnte ich nicht Nein sagen. Von daher, ja, wenn es dunkles Bier da in dieser Schankwirtschaft gäbe, dann wäre ich wohl auch dabei. Dann würde ich mit Sir Roderick einen trinken.
Tatsächlich fällt mir da gerade noch eine funny Frage für euch ein. Kennt ihr den Unterschied zwischen Ale und Bier?
Nein.
Zumindest
hatte ich schon mal gelesen, aber erfolgreich wieder verdrängt.
Zumindest ursprünglich gesehen ist Ale ohne Hopfen und Bier mit Hopfen. Inzwischen hat sich da die Bedeutung ein kleines bisschen verändert und das eine ist mehr so das Obergärige, das eine mehr so das Untergärige. Für die, die sich ein bisschen mit Bier auskennen, das ist so ein bisschen die Brautemperatur. Aber ursprünglich war Ale tatsächlich einfach komplett ohne Hopfen, sprich nur ein vergorener Gerstensud. Wobei auch da nicht immer Gerste, sondern oft auch irgendwie andere Getreidearten in der Geschichte.
Klingt jetzt auch nur so semi-appetitlich. Aber ja, was willst du machen, ne?
Ja.
Du musst ja das Essen mit irgendwas runterspülen. Ja gut. Oh, das Essen. Ich überleg mir da noch was. Essen, lecker, lecker. So,
ja.
Kommen wir zu den Farben des Kapitels. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon angesprochen, dass mir da etwas aufgefallen war. Und ich habe mir nochmal die Übersicht angeschaut. Ob in den Kapiteln, wo ein Stark vorkommt, ob da die gleichen Farben, nämlich schwarz, weiß und rot, immer wieder auftauchen. Und ja, das tun sie tatsächlich. Und so auch in diesem Kapitel. Wir haben hier 13 Farben wieder. Ist eine etwas breitere Palette. Und ich staffel das ja immer so an der Anzahl, wie oft die Farben vorkommen. Die stelle ich halt ganz oben hin und auch etwas breiter da in meiner Grafik. Und dann gehe ich halt in der Reihenfolge nach dem Auftreten. Und auch hier fällt wieder auf, wir haben wieder schwarz, rot und weiß dabei für die Starks. Das finde ich sehr interessant. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, hätte ich beinahe gesagt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, kann man dem Herrn Martin eigentlich irgendwie Fragen zukommen lassen immer noch auf seinem Blog?
Bestimmt. Beantwortet der die? Ich bezweifle
es. Ich muss dem mal schreiben.
Dafür hat er bestimmt zu viel zu tun. Aber
ich muss das mal wagen. Ich glaube, ich verfasse mal eine E-Mail und schreibe den mal an, weil ich bin sehr neugierig, ob das tatsächlich Methode ist, ob das Absicht ist.
Vielleicht.
Weil das beschäftigt mich. Ich hänge mich mal dahinter und dann werde ich Rückmeldung geben, sofern ich denn auch Rückmeldung erhalte.
Ja, demnächst dann bei Tatjana ermittelt. Nicht im Auenland-Fanshop.
Nee, ausnahmsweise nicht.
Ja, wie fandet ihr denn das Kapitel? Beziehungsweise welches Wort fällt uns dazu ein?
Überraschung.
Ja. Ertappt.
Ja, tatsächlich. steht das auch in meinen Notizen, Überraschung.
Wobei Überraschung trifft es tatsächlich sehr gut, weil zum einen sind ja die Leute überrascht. Nein, zum einen ist ja Catelyn erst einmal überrascht, dass da der Tyrion auftaucht. Dann ist der Bade und die Wirtshausdame sind überrascht, wer da in der Schankstube steht, nämlich Catelyn. Und dann sind alle anderen noch überrascht, dass diese Anschuldigung fällt.
Ja. Und vor allem ist auch Tyrion überrascht.
Genau, vor allem Tyrion ist überrascht.
Das Gesicht hätte ich gerne gesehen.
Und also, das bringt mich zu diesem letzten Kapitel mit Catelyn zurück, denn da hatten wir ja von Tyrion, denn der hatte ja von Kleinfinger diesen Dolch bei dem Turnier gewonnen. Und ich meine, mich erinnern zu können, Tatjana, dass du damals gesagt hast, dass du nicht so ganz glauben kannst, dass Tyrion tatsächlich dahinter steckt. Zumal, ja, wer ist schon so dumm glauben. Und nutzt seinen eigenen Dolch dafür?
Richtig.
Zum anderen, ja, hast du dem das nicht so ganz zugetraut. Und ich finde, das findet sich in diesem Kapitel so ein Stück weit bestätigt, denn er läuft ja fast schon blauäugig da in Catelyn rein und ist sich überhaupt nicht gewahr, dass sie einen riesen Hass und eine riesen Wut auf ihn hat und ihn vermutlich am liebsten gleich auf Ort und Stelle niederstrecken würde.
Ja, das stimmt. Weil er fängt ja noch unverfänglich Smalltalk an und scherzt rum und ne, hatte ja sein Bedauern geteilt, dass er sie nicht auf Winterfell getroffen hat. Und ja, er ist ja, steht jetzt da wie das Reh vom Auto.
Ja, also entweder er ist ein verdammt guter Schauspieler und glaubt, sich da irgendwie rausquatschen zu können. Oder er ist tatsächlich unschuldig und ist da irgendwie reingeraten. Und
also ich tippe ja, dass er unschuldig ist, weil wie Tatjana gerade gesagt hat, niemand wäre so dumm mit seiner eigenen Waffe sowas zu machen oder dann weiterzugeben. Ich glaube eher, dass er es auch irgendwo verloren hat, also im Sinne von Glücksspiel oder so. Ich bin gespannt.
Tyrion ist aber auch tatsächlich nicht die Art Mensch. Also wir hatten das ja schon mal in einem vergangenen Kapitel, dass er sich mit seinem Bruder unterhalten hat. Und da hat er ja auch sich distanziert und hier gesagt, was das für Menschen doch sind, seine Geschwister. Und nee, ich traue das Tyrion nicht zu. Tyrion hat sowas nicht nötig.
Und ich sag mal so, was hätte er dadurch zu gewinnen, ihn umzubringen? Ja, klar, er würde vielleicht die Ehre seiner Geschwister schützen.
Aber die sind doch selbst scheißegal.
Eben das. Aber ich glaube eben nicht, dass Tyrion der Typ ist, der für seine Geschwister sowas macht. Weil sie das vermutlich auch nicht für ihn tun würden. Und ja, nee, so ganz passt das nicht zu ihm. Da muss ich euch recht geben. Allerdings stelle ich mir jetzt die Frage, oder ihr stellt euch vermutlich die Frage, ja, was passiert denn jetzt mit dem? Was glaubt ihr?
Naja, ist ja immer noch die Frage, ob die Wachen, die aufgesprungen sind, ihr ja wirklich zur Hilfe eilen werden.
Ja, stimmt.
Also es,
vielleicht kommen sie ja auch auf die Idee, seinem Gold zu folgen.
Es wird ja angedeutet, dass die Schwerter gezogen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Tyrion versucht, sich da rauszureden und erstmal abklopfen möchte, was da überhaupt los ist, weil er ja gar nicht weiß, was los ist. Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern. Er hat nicht irgendwie mitbekommen. Hat er mitbekommen von dem Attentat?
Ja, also er weiß ja, dass er. Also Jon Snow hatte ihm dann ja spätestens auf der Mauer darüber unterrichtet, weil Jon Snow doch auch gesagt hat, irgendwie so, oder die Nachricht kam, es geht ihm gut, und er dann ja gesagt hat, schick ihn, also Jon
ja,
Snow.
Ja, nein, dass er gestürzt ist, das weiß Tyrion ja,
so,
klar, da war er ja quasi dabei. Aber von diesem Attentatversuch weiß weder Jon, zumindest gehe ich nicht davon aus, dass Catelyn ihn informiert hat.
Nee, das wüssten wir dann ja auch.
Ich glaube, sie wäre die Letzte, die Jon über irgendwas informiert.
Richtig, genau. Und Tyrion weiß das nämlich auch nicht, dass ein Messerattentat verübt worden ist.
Die einzige Chance, wo er das hätte erfahren können, wäre auf Winterfell. Und naja, das war, da waren wir ja letztens mit Bran und so. Und ich wüsste auch nicht, dass es da zur Sprache gekommen wäre. Oder nee, dass es die Chance gegeben hätte, dass er das irgendwie erfährt. Vermutlich
das heißt,
weiß er gar nicht, wovon die Rede ist.
Der Gnom muss komplett ahnungslos sein, jetzt zu diesem Zeitpunkt, der Arme.
Ja, stell dir vor, du gehst in eine Bar und auf einmal ziehen alle ihre Schwerter. Es könnte fast ein schlechter Witz sein.
Kommt ein Gnom in eine Bar.
Was mich zu der Frage bringt, wie viele Schwerter würdet ihr denn dem Kapitel geben?
Uff, Ladies first. Den habe ich nach ein paar Minuten zum Denken.
Stabile Schwerter. 8 Schwerter aus valyrischem Stahl.
Oh. Weil
ich fand, es war kein rundes Kapitel, es war so ein holpriges Kapitel, ne? Man kommt zuerst so ein bisschen an, ist so ein bisschen durchgerödelt da vom Wetter und man weiß noch nicht, hier ist es jetzt besser, wir steigen jetzt in diesem Wirtshaus ab oder lieber nicht. Und dann, ja gut, ich gehe doch ins Wirtshaus. Wir kommen mit Ach und Krach da unter noch, die kriegen die letzten beiden Zimmer. Dann noch, hey, wir müssen uns bedeckt halten hier, wir gehen jetzt als Vater und Tochter durch. Und dann, wie gesagt, das Goldstück da im Schankraum mit Sir Roderick, dann der überkandidelte Barde, das fand ich super, das lockerte das Ganze so ein bisschen auf. Und Catelyn, die halt sich amüsiert das Ganze anhört. Und ja, dann dieser Schreckmoment, huch, da kommt der Tyrion rein spaziert. Und dann kommt es ja zu dieser Situation, jetzt oder nie. Und das finde ich dann ganz, ganz toll. Und es ist auch klug gemacht von Martin, das so langsam aufzubauen mit, hey, wer sitzt hier eigentlich noch mit mir im Raum? Hier, wie geht's denn euch? Wie geht's dem Lord Frey? Ja, was macht der so? Übrigens auch sehr interessant, dass der an seinem 90. Jahrestag noch eine neue Frau heiraten möchte. Möchte ich nur noch mal kurz reinwerfen als Funfact.
Ja, ich sag mal so, ne? Der Gute scheint noch mehr Kinder haben zu wollen, als hätte er nicht genug.
Ja, der hat ordentlich Frauenverschleiß, hätte ich beinahe gesagt.
Wer kann, der kann.
Ja.
Ja.
Naja, und dann kommt's halt
nicht,
zu diesem...
Ich weiß ehrlich nicht, ob ich können wollte.
Und dann kommt's halt zu diesem Tusch am Ende, ne? Catelyn spricht die Anschuldigung aus und veranlasst seine Ergreifung, also die des Gnoms. Und das ist, glaube ich, das erste Kapitel, das mal wirklich mit so einem Wumms aufhört. Oder irre ich mich da?
Nö, könnte man so sehen. Ich bin tatsächlich auch bei 8 Schwertern, denn für mich ist so ein bisschen dieses Kapitel der Beginn jetzt der Action. Es hört auf, irgendwie die Aufstellung der Charaktere zu sein. Ich dafür hatten in der letzten Folge noch drüber gesprochen. Oder zumindest beim letzten Mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es das in die Folge geschafft hat. Dass bisher so ein Stück weit Aufstellung der Figuren, der Schachfiguren war. Und ja, jetzt fängt zumindest mit diesem Kapitel so ein bisschen die Action an. Und wir haben irgendwie eine Handlung, die zwangsläufig irgendwie Handlungen von anderen Charakteren nach sich ziehen muss. Weil egal wie Tyrion seinen Geschwistern und seinem Vater ist. Ich denke, das dürfte allen inzwischen klar sein, dass Tyrion jetzt nicht gerade der Meistgeliebte in seiner Familie ist. Die werden das, was Catelyn da gerade abzieht, nicht auf sich sitzen lassen können. Und dass das irgendwelche Reaktionen zwangsläufig nach sich zieht, das ist, denke ich, klar. Und auch das muss letztlich wieder irgendwelche Reaktionen sowohl von Ned als auch von Catelyn als auch von was weiß ich was wem allen irgendwie nach sich ziehen. Und dass diese kleine Aktion in diesem Gasthaus jetzt so einen riesen Rattenschwanz letztlich irgendwo nach sich ziehen muss, dass die jetzt so viel Action bringt, deswegen finde ich das alleine schon so gut. Und es ist halt auch einfach so gut inszeniert, so gut in Szene gesetzt. Und das, obwohl ich Catelyn Kapitel eigentlich echt nicht leiden kann. Weil ich mag Catelyn leider einfach überhaupt nicht.
Ich finde, dieser Augenblick wird auch so gut beschrieben, wo sie halt da steht, ja gut, jetzt ist hier schon Schaden angerichtet. Wie nutze ich das jetzt? Oder wie, sie versucht nicht da irgendwie noch rauszukommen, sondern sie erkennt direkt, ja, jetzt bleibt keine Zeit mehr, irgendwie große Überlegungen noch anzustellen. Ich muss jetzt handeln. Und dann, ja, macht sie einfach kurzerhand diese Anschuldigung vor, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Leute da jetzt in dieser im Wirtshaus sind. Bin Aber gut. Das sind nicht wenige Zeugen, ne? Und ja, Konsequenzen, würde ich mal sagen. Konsequenzen zieht das definitiv so oder so nach sich.
Ich bin auf jeden Fall echt sehr, 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 sehr gespannt.
Ja, wie viele Schwerter würdest du denn vergeben, Tobias?
Ich bin bei 7.
Ah.
Das ist sehr gut. Ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ganz am Ende. Warte mal, Lennart, du warst auch 8, ne? Damit ich das hier einfach richtig in die Shownotes eintragen kann. Ich hatte so gerade, als es zum Schluss kam und das Aufzählen und so, das war so ein bisschen, ging das im Bereich Fremdschämen, so in so einer Bauchgegend. Jetzt aber nicht wirklich fremd. Es war so ein, ich weiß nicht, so irgendetwas, aber ich kann den Finger leider echt nicht drauflegen, stieß mir ein bisschen sauer auf. Also wirklich so in der Magengegend. Ich kann aber noch nicht sagen, was genau es war. Und das rundet halt einfach das ansonsten sehr interessante Kapitel eben nicht ab, sondern hat halt hier und da ein paar Scharten. Ich glaube, wäre der Cut gewesen, bevor sie die ganzen Leute aufgezählt hat, wäre es, glaube ich, sogar eine 9 gewesen. Aber so gerade die letzte Szene, und ich weiß echt nicht, woran es liegt, hat für mich aber irgendwie nochmal so ein bisschen das Kapitel versaut.
Ach, krass. Okay.
Okay, interessant. Also, was ich noch ganz schön fand, war, dass man so ein bisschen noch was vom Volke mitbekommt, nämlich durch diesen Minnesänger, wie der sich gibt und was der erzählt, was der vorgibt zu sein und mit wem er dicke ist. Obwohl ja wir durch Catelyn halt definitiv bestätigt bekommen, dass das eben nicht so ist. Da kriegt man noch ein bisschen was von der Welt mit auf den Weg gegeben. Das finde ich ganz schön.
Ja, absolut. Wie viele Schwerter würdet ihr, entschuldige.
Ich wollte noch sagen, ich kann mir aber vorstellen, dass dieses, weil es kommt halt wirklich wie so eine Art zusätzliche Exposition vor, dieses Aufzählen der Häuser, dass man nochmal als Lesender erinnert wird, diese Häuser sind den Tullys treu ergeben. So, das ist so irgendwie, ich glaube, dass man das nochmal erzählt bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass das
ja,
so ein bisschen störend ist, ja.
Wie viele Schwerter würdet ihr da draußen an den Rundfunk- und Fernsehgeräten, hätte ich jetzt was gesagt, da draußen diesem Kapitel denn geben? Würde mich mal interessieren. Ja. Schreibt uns das doch gern mal in die Kommentare. Schickt uns das per E-Mail auf Discord oder, also nicht per E-Mail auf Discord, also schickt uns das per E-Mail oder auf Discord oder von mir aus auch per Rauchzeichen.
Per Signal, Lennart.
Genau, stimmt. Per Signal.
Schickt uns ein Signal per Signal.
Ja, und wenn ihr schon dabei seid, dann schickt uns doch auch noch ein bisschen Eloquenz mit dazu.
Ja. Ich habe das Gefühl, ich kann das irgendwie gebrauchen.
Nee, meine Eloquenz und mein Verstand, die sind schon alle im Wochenende.
Die machen halt jetzt Urlaub in den Flusslanden.
Oh ja, da wäre ich jetzt echt gerne. Wo alles schön grün ist und man am Wasser sitzen kann. Oh, herrlich.
Womit geht's denn weiter, Lennart?
Tja, ich erinnere mich an die letzte Folge, da hat Tatjana davon gesprochen, dass sie gerne mal beim Turnier dabei wäre. Und genau damit geht's im nächsten Kapitel weiter, tatsächlich, mit dem Turnier, das wir aus Sansas Augen heraus erleben.
Oh nee, warum denn Sansa? Warum werden wir so bestraft?
Du kannst und nicht alles haben, ching, ching.
Und ich kann euch insofern schon mal was versprechen. Wir hatten uns ja ein bisschen darüber beschwert, dass unser allerliebster König...
Warte, wie heißt der? So.
Robert!
So selten irgendwo auftritt, wir werden ihn wiedersehen.
Ach schön, dürfen wir ihm beim Saufen zu lesen.
Ja, ganz genau.
Ach, schön.
Das.
Das freut.
Ja. Dann hören wir uns nächste Woche, so wie immer. Und ich wünsche euch bis dahin viel Spaß mit diesem Podcast weiter.
Ja,
hört einfach die alten Folgen alle nochmal.
Genau, Lennart, ich wollte gerade sagen, das funktioniert doch gar nicht, weil sie sind ja jetzt am Ende der letzten Folge.
Ach ja. Ja, aber die können doch einfach alles nochmal hören. Wir haben ja jetzt schon 30 Folgen. Die können die einfach alle nochmal hören bis dahin.
Also schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Prost.
Ja, Profis unter sich. Tschüss.
Ciao.
Gespräche aus Westeros ist ein Podcast von Auenland Productions.